Und es ist tatsächlich so, dass ich diese Predigt gerne halte als jemand, der schon viel mit Gott erlebt hat, aber auch nicht immer. Ich bin atheistisch aufgewachsen und habe bis zu meinem Medizinstudium gar nichts von Gott gewusst. Ich wusste einfach, zu Weihnachten habe ich mal gehört, da soll Jesus irgendwie geboren sein. So. Aber mehr wusste ich nicht. Und habe dann im Medizinstudium gestaunt, wie der Mensch aufgebaut ist. Die ganze Anatomie, die Stoffwechselvorgänge, was in so einer kleinen Zelle passiert, das ist einfach der Hammer. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass so eine Genialität eines menschlichen Körpers einfach nur durch Zufall entstehen kann, wie das die Atheisten behaupten. Es gab einen Urknall, genau. Und dann auf einmal war der Andreas da, genau. Nee. Also, und versteht ihr, so bin ich in das Medizinstudium reingegangen und dann habe ich durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man in der Medizin hat, erkannt, dass das alles gar kein Zufall sein kann, sondern es steckt ein Plan dahinter, ein System, jemanden, der sich da was dabei gedacht hat. Solche Gedanken hatte ich, aber ich kannte Gott noch nicht. Und dann gab es jemanden, der mich eingeladen hatte zu einem Jugendgottesdienst mit dem Theo Lehmann. Und dort wollte ich gar nicht hin, weil ich gedacht habe, die Christen, die wollen dich nur bekehren und so weiter. Brauche ich alles nicht. Aber meine Freundin, die wollte dorthin. Und ich wollte bei meiner Freundin sein. Und deswegen bin ich dort mit hin. Ich habe das erst, also da sieht man mal wieder, die Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Ne? Und ich saß dort bei dem Theo Lehmann und habe das erste Mal was gehört von Jesus, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und dass ich, und das war das Besondere, eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Da dachte ich, das ist ja krass, wenn das wirklich stimmt, dann habe ich ja bisher was verpasst. Und es gibt ja Milliarden Menschen auf der Welt, die alle an Gott glauben, aber die haben auch nicht alle eine Meise, also manche vielleicht, aber nicht alle. Und die haben was erlebt, was ich bisher noch nicht erlebt habe. Und das war das erste Mal in meinem Leben, 1996, wo ich Gott eine Chance gegeben habe in meinem Herzen, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht stimmt es ja wirklich, dass es Gott gibt, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, vielleicht gibt es ihn wirklich. Und ich habe das erste Mal meine Herzenstür, einen kleinen Spalt geöffnet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Und an diesem Abend, das fühle ich noch wie heute, kam ein tiefes Glücksgefühl in mein Herz, ein Frieden, den ich nicht kannte. Heute weiß ich, das war meine erste Begegnung mit Gott. Und an diesem Abend haben sich auch all meine Fragen beantwortet, die ich hatte, wer diesen menschlichen Körper alles gemacht hat, der Sinn des Lebens, all diese Fragen, die man als Student hat, haben sich beantwortet an diesem Abend. Weil für all meine Fragen das fehlende Puzzleteil für die Antwort war Gott. Das war für mich ein ganz prägendes Erlebnis und ich habe das einem Freund erzählt, von dem ich wusste, der ist Christ, ein Kommilitone, der mit mir studiert hat und der hat gesagt, Andreas, wenn du willst, dann kommst du mal mit bei mir in die Gemeinde. Und das war in Erlangen, wo wir studierten, eine FEG-Gemeinde, ne? Kennt der Freie Evangelische Gemeinde. Und da bin ich mit dem jeden Mittwoch zum Bibelkreis gegangen. Und da habe ich gestaunt. Also erstmal, wenn du das nicht kennst, ne? In der Bibel lesen, und dann den ganzen Abend darüber reden und dann auch noch beten und so. Also es war alles neu für mich. Aber ich habe gestaunt, was für eine Weisheit in der Bibel steht. Und was man da alles rauslesen kann. Und nach einem halben Jahr fragte der Bibelkreisleiter, Andreas, hast du denn schon dein Leben Jesus gegeben? Und sprach von Lebensübergabe. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, also das klingt komisch, ne? Also, wenn du das hörst, du denkst zuerst an irgendwelche Berichte aus dem Fernsehen über Sekten und sowas. Ich wollte ja nicht in sowas reingeraten. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, er hat eigentlich recht. Wenn ich mit Gott leben will, dann mache ich nicht nur eine halbe Sache, dann ganz oder gar nicht. Ne? Also in der Offenbarung finden wir das auch wieder. Ne? Kalt oder heiß, aber nicht blau, bitteschön. Und das hat dann dazu geführt, dass ich in meinem Studentenzimmer mich vor mein Bett gekniet habe und habe gesagt, Jesus, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Und von da an bin ich Christ. Mit Höhen und Tiefen, aber ich liebe Jesus und ich folge Jesus nach, überall wo ich bin. Und es gelingt mal gut, mal nicht so gut, aber ich bin am Ball, ich arbeite dran und bitte ihn, dass er mir hilft, auch in der Nachfolge. Später kam dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und diese Dinge. Ich habe mich auch dann taufen lassen. Meine Mutti hat mir da zwar erzählt, na Moment mal, du bist doch schon getauft. Ich sag, was? Als Baby, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja. Ich meine, ich habe ihr das dann auch vergeben. Ich habe gesagt, okay, sie hat es vielleicht doch irgendwie richtig gemacht, weil sie hatte, meine ältere Schwester, die ist quasi im Mutterleib verstorben und da hat sie ein Gebet in den Himmel geschickt und hat gesagt, Gott, wenn mein nächstes Kind gesund zur Welt kommt, dann will ich es aus Dankbarkeit taufen lassen. Und das war ich dann, das Kind. Ja, bin gesund zur Welt gekommen und da hat sie quasi ihr Versprechen Gott gegenüber eingelöst und hat mich taufen lassen. So, aber dann stand ich vor einem Problem, als ich zum Glauben kam, mit Anfang 20, ja, dann habe ich mich entschieden, mich nochmal richtig taufen zu lassen, mit Wasser untertauchen und so. Und habe das nie bereut, weil das war so ein Startschuss auch für mich, dass ich mit dem Heiligen Geist noch mehr erfüllt worden bin. Genau, also ihr seht, Medizinstudium, Medizin, Heilungsdienst ist ganz eng mit meiner Geschichte verknüpft. Und ich erlebe das auch im Klinikum immer wieder, wenn ich dort als Anästhesist arbeite, dass ich dort mit Gott zusammen bin. Und ich erlebe auch mit Gott dort Dinge. Ich kann mich noch erinnern an eine Frau, die hat Magenkrebs gehabt und stand zur Operation an. Ich bin den Tag vorher zu ihr gekommen, um über die Narkose zu reden und habe ihr das alles erklärt, wie das funktioniert. Und ich merkte, sie hat totale Angst vor der OP. Und als ich fertig war, das zu erklären, kam so über die Antenne, von der du heute gesprochen hast, über die Antenne kam der Impuls, bete noch mit ihr. Und ich sagte, Frau, sowieso, wenn Sie wollen, können Sie ja auch heute Abend noch einmal kurz beten, dass für morgen für die Operation alles gut geht. Und dann hat sie gesagt, glauben Sie, Herr Doktor, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Und ich sage, okay. Und dann kam wieder der Impuls, jetzt oder nie. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir ganz einfach. Ich bete kurz für Sie und dann sagen wir am Ende Amen und dann ist gut. Oh ja, wenn Sie das machen würden. Und dann war zwar noch eine andere Frau in dem Zimmer, aber das hat mich nicht gestört. Ich habe kurz für sie gebetet und wir sagen beide Amen. Dann öffne ich die Augen und dann sehe ich, sie hat Tränen in den Augen. Und war total berührt von diesem kurzen Gebet. Am nächsten Tag begrüße ich sie im OP-Saal und sie war ohne Angst. Sie kam in einem himmlischen Frieden, kann man sagen, in diesen OP. Und das sind Geschichten, da erlebe ich Gott am Arbeitsplatz. Ich habe dann danach, also bei der OP ist auch alles gut gegangen, ich habe die Frau danach leider nicht mehr wieder getroffen, aber vielleicht hat sie ja doch noch einen Schritt näher zu Gott gefunden irgendwie. Aber wisst ihr, die ganze Zeit mit Gott verbunden zu sein, egal wo du bist, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, zu Hause, überall, das ist der Punkt, dass wir immer online sind und unsere Antenne ausgefahren haben. Und im Medizinstudium lernst du viele Dinge, aber du lernst eine wesentliche Sache, habe ich nicht gelernt. Nämlich, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Körper, Seele und Geist. Den Körper können wir sehen und anfassen. Und wir Schulmediziner wissen auch relativ gut schon Bescheid über den menschlichen Körper, was da alles ist. Die Seele kann man nicht sehen, aber die ist trotzdem real. Und das haben wir auch schon verstanden, dass Seele auch wichtig ist. Ne? Deswegen gibt es Psychotherapie und solche Dinge. Aber die geistliche Dimension eines Menschen ist, ehrlich gesagt, in der Schulmedizin noch nicht so weit gedrungen. Da haben viele Schulmediziner kein Verständnis dafür. Aber wenn ich heute rede über einen Gott der Heilung, dann ist er ein heilsamer Gott in allen drei Bereichen, Körper, Seele und Geist. Amen. Also, Gott stellt sich uns vor in 2. Mose 15, da stellt er sich uns vor als Jahwe Rapha, als Gott, der heilt. 2. Mose 15, Vers 26. Und es gibt noch viele Namen Gottes in der Bibel. Gibt es hier eine ganze Liste, was Gott alles für Namen hat in der Bibel. Ne? Also der Gott, der für dich kämpft, der Gott der Herrscharen, der Herr Zebaoth und so weiter und so fort. Aber Jahwe Rapha ist der Gott, der heilt. Und darüber möchte ich heute sprechen, über Heilung, die von Gott kommt. Was ist das eigentlich? Und ich fange mit dem Geistlichen an. Wenn der Heilige Geist in dich kommt und wenn du neu geboren wirst durch den Heiligen Geist, dann ist das eine Heilung, die geschieht auf geistlicher Ebene. Du bekommst auf einmal eine neue Identität. Du bist nicht mehr einfach ein Mensch dieser Welt, sondern du hast eine neue Identität als ein Kind Gottes. Und du hast vorhin Römer 8 zitiert, ne? Da steht es drin, wir sind Kinder Gottes, das ist unsere neue Identität, gewirkt durch den Heiligen Geist. Halleluja. Und manchmal vergessen wir das, was das für eine großartige Sache ist, dass wir neu geboren sind aus dem Heiligen Geist und eine neue Identität haben durch Jesus. Das ist sowas Großartiges. Ich könnte da immer nur jubeln drüber, weil ich weiß, dass das über den Dingen steht, die in der Welt sind. Die Welt kann toben und brausen, wie sie will, und sie macht es ja immer mehr, die Kriegsherde und was weiß ich für Nöte. Aber wenn ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich erlöst und freigekauft bin durch das Blut Jesu, und dass mich eine ewige Wohnung erwartet in der Ewigkeit beim Herrn, dann brauche ich keine Angst haben. Amen. Durch den Heiligen Geist haben wir diese Ruhe im Sturm in uns. Gott führt uns in seine Ruhe hinein. Und das dürfen wir glauben, liebe Geschwister. Auch wenn es sich manchmal anfühlt. Und ich kenne diese Nöte in dieser Welt. Ich selbst habe auch schon Enttäuschungen erlebt und Schmerz. Und wir haben von Verlust gehört heute, als ihr eure Mutter verloren habt. Und so weiter. Es gibt viel Leid. Aber wenn ich glaube, dass ich neu geboren bin und bei Gott bin, eröffnet mir das eine andere Perspektive. Also dieser Heilige Geist in dir sagt dir, dass du ein Kind Gottes bist und der Heilige Geist gibt dir eine Autorität, die du als Mensch nicht hast, von deinem weltlichen her. Eine Autorität, die von Gott kommt, die Jesus uns gegeben hat. Mit dieser göttlichen Autorität sind wir fähig, in Situationen hineinzusprechen, in das Leben von Menschen hineinzusprechen, in geistliche Zusammenhänge hineinzusprechen, mit Kraft und Vollmacht. Und dann müssen finstere Mächte fliehen im Namen Jesu. Diese Autorität steht uns zu. Und ich für mich habe mich entschieden, ich will das immer mehr nutzen. Manchmal vergesse ich das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir dürfen uns neu bewusst werden, wer wir sind und welche Kraft der Herr uns gegeben hat. Kleine Zwischenfrage zum Mitnehmen. Wie nährst du den Heiligen Geist in dir? Nochmal, wie nährst du den Heiligen Geist in dir? Beschäftigst du dich mit dem Wort Gottes? Redest du mit Gott jeden Tag? Hörst du von ihm? Tust du das, was er dir sagt? Das sind alles so Dinge, die gebe ich euch einfach mal so mit zum Weiterbeschäftigen. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle teilen, die ihr bestimmt kennt, aber wir lesen es noch mal ganz bewusst. Es steht im Lukas 8, ab Vers 43 bis 48. Also die Situation ist die, dass Jesus wieder von dem See zurückgekehrt ist oder von der anderen Seite und da war eine Menschenmenge, es war ein Gedränge und dann ist auch noch dieser Jairus erwähnt, dessen Tochter gestorben war und die wollten das Jesus bringen. Aber in dieser Situation, wo Menschengedränge ist, da passiert Folgendes und ich lese das mal ab dem Vers 43. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon so vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Diese Frau zwängte sich durch die vielen Menschen hindurch und berührte heimlich von hinten ein Stück seines Gewandes, also von Jesus. Und im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich angefasst? Fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus meinte, Herr, die Leute, die drücken und bedrängen dich von allen Seiten und du fragst, wer hat mich angefasst? Jesus erwiderte, jemand hat mich bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd zu ihm und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. Danke, Herr, für dieses Wort, für diese Geschichte, die überliefert ist. Immer wenn ich das lese, bin ich total berührt. Weil diese Frau hat etwas erlebt, was viele kranke Menschen erleben. Ausgestoßen sein, abgesondert. Es gibt wenige, die was mit kranken Menschen zu tun haben wollen. Und diese Blutungen, die waren bestimmt nicht angenehm. Deswegen hat sie jahrelang alles Mögliche versucht. Und es gab viele Menschen, die in dieser Situation, in dem Gedränge Jesus berührt haben. Aber als sie ihn berührte, hat er gemerkt, da geht eine heilende Kraft von mir aus. Halleluja. Und warum war bei der Frau eine heilende Kraft geflossen? Weil sie geglaubt hat. Sie hat auf Jesus vertraut und ihm geglaubt. Sie hat gewusst und erkannt, wer Jesus ist. Dein Glaube hat dir geholfen. Wenn wir heute über einen Gott sprechen, der heilt, kommen wir an dem Thema Glauben nicht vorbei. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, so sagt Jesus auch mal. Auf der anderen Seite können wir Glauben nicht produzieren aus uns Menschlichen heraus. ich strenge mich jetzt ganz sehr an und glaub jetzt mal, das funktioniert nicht. Aber was funktioniert ist, zu sagen, Herr, ich bitte, hilf mir und stärke meinen Glauben. Gibt auch mal eine Bibelstelle, hilf meinem Unglauben. Ja? Dass wir uns an ihn wenden, er ist derjenige, der unseren Glauben stärkt. Und ich habe mich als Arzt natürlich beschäftigt mit dem Thema Heilung. Ich habe diese Geschichten gelesen, wo Jesus geheilt hat, wo er sogar Tote auferweckt hat. Und dann erlebe ich im Krankenhaus und auch so durch Gebet, dass nicht jeder sofort geheilt wird. Und das ist eine Diskrepanz. Ja? Man sieht, was Jesus tun kann und auf der anderen Seite erlebt man, dass es manchmal oft anders ist. Ich habe auch schon Wunderheilungen erlebt, ja, aber ich wünsche mir das noch mehr. Aber im darüber nachdenken und beten ist mir was aufgefallen, dass nämlich dieser Gott, der heilt, nicht nur in diesen Wunderheilungen zu finden ist, sondern der Gott, der heilt, der ist auch bei dem schwerstkranken Palliativpatienten, der keine menschliche Hoffnung mehr hat, bei dem ist er auch. Weißt du, wenn du zu einem kranken Menschen gehst, ihm die Hand hältst und ihn begleitest, einer, der sich nicht mehr selber helfen kann, wo du kommst und hilfst und beistehst, das ist ein Akt der Nächstenliebe. Da bringst du die Liebe Gottes mit dorthin. Wenn du einem trauernden Menschen beistehst, ist das ein Akt der Nächstenliebe. Da ist genauso Gott drin, der heilt. Versteht ihr? Wenn jemand von dem Frieden Gottes erfüllt wird und plötzlich Erleichterung erlebt, obwohl sich die Situation nicht geändert hat, da ist Frieden Gottes drin. Das ist ein Gott, der heilt. Der geht mit dir eine Meile und nimmt dir deine Last. Ihr kennt alle dieses Gedicht hier mit den Spuren im Sand, ne? Und ihr erlebt wahrscheinlich gerade so eine Situation, wo ihr sagt, wie soll ich das tragen? Aber Jesus ist mit euch und er gibt euch die Kraft, die ihr braucht jeden Tag. Ohne Jesus sind wir verloren. Amen. Ich kann mich noch erinnern, im Krankenhaus auf der Intensivstation hatten wir den Herrn Koch, einen Patient, ich darf den Namen sagen. Und da hatten wir, also der war ziemlich krank, Dialysepatient, Diabetes und. Ein Bein hatten sie schon abgeschnitten. Und in dem anderen Bein war eine Infektion drin, ein blöder Keim, der schlecht zu behandeln ist. Und es wurde immer schlimmer mit ihm. Und er hat dann irgendwann nach einigen Wochen, als er auf Deutsch gesagt Schnauze voll hatte, die Schwestern angegiftet und die sind zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Koch, und es geht gar nicht mehr, Andreas, kannst du da mal was machen? Und da habe ich gesagt, ne, was soll ich da machen? Aber okay, ich bin mit Jesus zusammen in das Krankenzimmer, ich habe mit ihm geredet und wir haben herausgefunden, dass er früher mal konfirmiert wurde. Und dann aber vom Glauben abgekommen ist. Und ich habe gesagt, Herr Koch, wäre das denn für Sie denkbar, dass Sie wieder mal an dem anknüpfen, was Sie damals hatten, eine Beziehung zu Gott? Und da hat er, zu meiner Verwunderung, muss ich gestehen, hat er gesagt, ja, das wäre eigentlich gut. Und dann haben wir beten können zusammen in dem Krankenzimmer und er hat sein Leben Jesus wieder erneut anvertraut. Und von da an wurde das besser. Er hat die Schwestern nicht mehr angegiftet, er war wie ausgewechselt. 2 Tage später komme ich wieder in das Krankenzimmer rein und ich sage, na Herr Koch, wie geht's denn? Und er sagt, Herr Doktor, ich mach's immer noch. Ich sage, was denn? Sagt er, naja, beten. Und da habe ich gemerkt, mit dem Herrn Koch ist was passiert. Das Blöde ist, dass diese Infektion mit den blöden Keimen sich immer weiter ausgebreitet hat und wir konnten mit unseren menschlichen, medizinischen Möglichkeiten, waren wir am Ende. Und 14 Tage später ist der Herr Koch leider verstorben. Aber er ist mit Jesus gestorben und nicht ohne ihn. Wenn wir von Gott der Heilung sprechen, sehen wir an dem Beispiel vom Herrn Koch, dass er körperlich nicht geheilt wurde, aber sein Herz. Und das ist das, was Gott machen möchte. Meine Meinung ist, diese Heilung des Herzens ist wichtiger als die körperliche Heilung. Amen. Mit Gott verbunden zu sein, ist wichtiger als alle Dinge, die die Welt bieten kann. Und deswegen sage ich, ein Gott der Heilung, ja, auch in solchen Situationen. Ein zweiter Punkt, Gott heilt auch in Beziehungen. Beziehungen sind es, die dem Leben einen Wert geben. So ist mal so ein Spruch, ne? Aber da dachte ich, naja, das ist ein steiler Spruch, aber es stimmt eigentlich. Die Beziehungen untereinander sind wichtig und auch die Beziehung zu Gott ist wichtig. Also Gott ist einer, der Beziehungen heilen möchte. Und mir tut es immer so weh, wenn ich Menschen treffe, die zerstritten leben, verbittert leben. Wenn da ein Familienangehöriger zu dem festkommt, dann kann ich nicht hingehen, weil dem will ich nicht begegnen. Und lauter solche blöden Sachen, wo Beziehungen zerbrochen sind. Wenn ich manchmal sehe, manche, die sich geliebt haben, Paare, die sich geliebt haben, wie die dann nach einer Trennung miteinander umgehen. Furchtbar. Beziehungen sind wichtig in unserem Leben, nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch zu anderen Menschen. Und da möchte Gott Heilung reinbringen. Und das Stichwort dazu, oder es gibt eigentlich drei Stichworte dazu, zum Thema Beziehung. Annahme, dass ich den anderen Menschen so annehme, wie er ist. Mit allen Fehlern, möge er auch total doof sein, aber ich nehme ihn an oder sie, wie er ist. Weil Gott liebt diesen Menschen auch. Und dann darf ich ihn auch lieben. Das ist der zweite Punkt. Herr, gib mir die Kraft, diesen Menschen zu lieben. Und der dritte Punkt ist Vergebung. Beziehungen heilen dann, wenn Vergebung reinkommt. Vergebung und Versöhnung. Wisst ihr, ich habe als junger Assistenzarzt auf der Intensivstation ein Erlebnis gehabt, was überhaupt nicht schön war. Ich bin dort hingekommen, habe auf der Intensivstation gearbeitet und die Schwestern haben dann ziemlich schnell mitbekommen, dass ich Christ bin. Und dann haben die hinter meinem Rücken über mich geredet. Und manche Schwestern haben dann ziemlich schlechtes Zeug über mich erzählt. Und es war so ein bisschen Mobbing-mäßig. Ne? Ich habe das dann irgendwann so ein bisschen mitbekommen, aber das Finale war dann, dass an der Pinnwand auf der Intensivstation ein Zeitungsartikel stand. Also da stand ich mal in der Zeitung mit dem Bild. Und das haben sie ausgeschnitten, haben das dort rangehängt und oben drüber geschrieben, scheinheilig. Die wollten sich wahrscheinlich einen Spaß machen oder irgendwas, aber für mich war das eigentlich kein Spaß. Für mich war es verletzend. Und dann habe ich gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich verlasse hier die Station. Ich gehe auf irgendeine andere Intensivstation, aber nicht mehr dahin. Ich war frustriert, ich wollte weggehen. Zum Glück habe ich nochmal mit dem Herrn geredet und er hat mir gesagt, Andreas, du hältst hier die Stellung. Ich sage, was? Aber wie? Und meine ganzen menschlichen Ausreden. Sagt, du hältst hier die Stellung. Und dann hat er mir noch ein paar Instruktionen gegeben. Er hat gesagt, immer wenn ich reingehe in die Intensivstation, ist das so ein Codeschloss. Wenn du den Code eingibst, dann öffnet sich die Tür. Immer wenn du das machst, segnest du diese Station. Du sprichst den Segen aus. Ratet mal, ob mir das leicht gefallen ist. Aber ich habe es gemacht. Jeden Tag, Gott, Herr, segne du diese Station. Du bist der Herr hier, habe ich oft gesagt. Das Zweite, was er gesagt hat, diese Schwester, die das dort rangepinnt hat, dieses Beleidigende, ich soll ihr vergeben. Ha, das ist ja noch schwerer gefallen. Aber ich habe gesagt, Herr, hilf mir, da zu vergeben. Und er hat mir geholfen und ich konnte dieser Schwester vergeben und auch loslassen. Ich habe ihr das nicht wieder aufs Butterbrot geschmiert. Im Gegenteil, der Herr hat mir eine andere Sicht für diese Schwester geschenkt und hat mir gezeigt, dass sie selber viele Probleme hat im Leben und ihre Kindheit und so weiter. Also die hat selber mit vielen Sachen zu kämpfen und dann hat sie mir auch irgendwo leid getan und ich habe sogar für sie beten können, also im Stillen. Ansonsten hat die mich ja nicht leiden können. Ne? Und dann, nach vielleicht 3 Monaten, hat sich das Bild total gewandelt. Auf einmal bin ich auf der Intensivstation beliebt gewesen, anerkannt und die meisten haben gesagt, ach, der Andreas hat wieder Dienst, wie schön. Also dadurch, dass ich standgehalten habe und gebetet habe und das gemacht habe, was Gott gesagt hat, dadurch hat sich das Blatt gewendet. Annahme, Liebe und Vergebung sind 3 Werkzeuge in Gottes Hand, um Beziehungen heil werden zu lassen. Und es raubt uns so viel Kraft, liebe Freunde, wenn wir in unversöhnten Beziehungen leben. Jetzt ruft der Chris an, aber jetzt kann ich nicht. Ja. Okay, also. Eine andere Sache, wo Gott heilt, ist durch die Medizin, ganz normal. Gott hat Heilpflanzen wachsen lassen, damit sie uns helfen. Warum nutzen wir die so wenig? Die Medizin an sich, ja. Ich persönlich bin zu der Auffassung gekommen, ich nutze gerne die Heilpflanzen, die Gott schenkt, solange es geht. Aber es gibt auch einen Punkt, da brauche ich Medizin, also andere Medizin. Ne? Wenn ich als Notarzt irgendwo hinkomme und jemanden reanimiere, dann brauche ich nicht mit dem Tee anfangen. Ja? Also natürliche Medizin und auch schulmedizinische Dinge haben alle ihre Berechtigung. Ne? Und Gott kann auch Ärzte und Schwestern benutzen, um Heilung zu schenken. Ja, können wir doch annehmen. Ja? Der Chirurg, ich meine, die Chirurgen, die können tolle Operationen machen, aber eigentlich, sage ich euch, kann der Chirurg nur am Ende die Haut, die Haut wieder zusammennähen. Ne? Und dann ist diese Naht da drin, aber dass die beiden Hautenden wirklich zusammenwachsen und auch zusammenbleiben, das kann der Chirurg nicht machen. Das macht Gott. Versteht ihr? Also Gott hat in uns schon viel hineingesetzt mit Heilung. Und dann gibt es natürlich auch die Wunderheilungen, von denen ich gesprochen habe. Und die Wunderheilungen, die gibt es, die erleben wir in Afrika viel, mehr als in Deutschland, muss ich sagen, weil dort ist auch das Medizin, also das Gesundheitssystem nicht so gut ausgebaut, ne? Aber dort haben wir das schon etliche Male erlebt, dass wir für Kranke gebetet haben und die sind gesund geworden durch das Gebet. Ich habe es auch schon in Deutschland erlebt, da könnte ich viel erzählen, aber ich erinnere mich an eine Frau, die hatte Darmkrebs, wurde operiert und dann 2-3 Jahre später wurde festgestellt, da ist wieder was gewachsen und da ist das ganze Bauchfell, also im CT haben die das rausgefunden, dass das ganze Bauchfell voll mit Krebszellen ist. Und das ist eigentlich aus medizinischer Sicht, sagt man, keine Chance mehr. Sie hat den letzten Strohhalm ergriffen. In der Uni Regensburg machen sie eine besondere Art von Chemo. Da schneiden sie den Bauch auf, schütten das Chemo rein und das macht die Krebszellen tot. Da kann man mal noch ein paar Monate Leben verlängern damit. Und das hat sie sich angemeldet dafür. Bevor sie losgefahren ist, haben wir noch für sie beten können, die Tanja und ich, und haben auch kühn gebetet. Wir sagen, Jesus, du kannst Heilung schenken, auch wenn es aussichtslos scheint aus menschlicher Sicht. Okay, sie ist dorthin gefahren, die haben den Bauch aufgeschnitten und was finden sie? Sie finden nichts mehr. Keine Krebszelle da drin und sie haben auch keine Chemo reingeschüttet, weil sie sagen, es ist gar nicht nötig. Und ich sage, wow, das ist eine Wunderheilung, die Jesus gemacht hat. Und dafür preise ich ihn, dass es in unseren heutigen Tagen passiert, ja, unserer heutigen Zeit. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der bei uns auf der Intensivstation lag und vom Kletterfelsen gestürzt war und dann operiert wurde an der Wirbelsäule und dann querschnittsgelähmt war. Ich hatte Dienst, bin in den Abendstunden zu ihm rein, da hat man ein bisschen Zeit zum Quatschen und ich habe gesagt, wenn Sie wollen, kann ich auch mal für Sie beten. Und er sagt, er hat sich riesig gefreut, weil er selber war auch Christ und hat gesagt, ein Doktor, der für mich betet, ist ja Wahnsinn. Okay, und dann habe ich für ihn gebetet und wir haben auch kühn gebetet. Wir haben gesagt, Jesus, du kannst es machen, dass der Michael wieder laufen kann. Und dieses Gebet hat in ihm eine Hoffnung und einen Glauben geweckt, dass er wieder laufen kann. Und als er sich verabschiedet hat zur Reha, hat er gesagt, ich habe den Glauben und die Hoffnung, dass ich die Reha-Klinik laufend verlasse. Und da habe ich gedacht, wow, ganz schön stark, aber ich weiß auch, dass Jesus alles möglich ist. Und dann, eine Zeit später, meldet er sich bei mir und sagt, Andreas, ich habe die Reha-Klinik laufend verlassen. Jesus ist gut. Ich sage euch, liebe Freunde, Wunderheilungen sind nicht nur in der Bibel möglich, sondern auch heute. Es ist derselbe Geist, dieselbe Kraft, derselbe Gott. Lasst uns damit rechnen. Gott der Heilung ist, wenn wir einen Schwerstkranken begleiten. Gott der Heilung ist da, wenn Beziehungen heil werden, wenn unser Herz geheilt wird. Aber Gott der Heilung ist auch da, wenn Wunderheilungen geschehen. Ich will für alles offen sein, was Gott tun will. Und damit zeigen wir etwas von der Herrlichkeit Gottes mitten in dieser Welt. Halleluja. Lasst uns solche Menschen sein, die mit ihm rechnen, die erfüllt von seinem Geist mutig vorwärts gehen und auch mutig beten. Dazu möchte ich euch einladen, dass wir uns unter Gottes Wort stellen und ihn bitten, dass er uns erfüllt mit seiner Kraft. Wollen wir das machen? Dann vielleicht stehen wir auf oder wer es kann und wir beten dafür. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist und uns erlöst hast und freigekauft hast. Du hast uns eine neue Identität gegeben als Kinder Gottes. Und danke, dass du uns durch den Heiligen Geist stärkst und führst und eine Autorität und Vollmacht gibst, die einen Unterschied in dieser Welt machen kann. Ich danke dir, dass du der Heiler bist. Wir glauben nicht an irgendwelche Heilungen, sondern wir glauben an Jesus, der heilt. Und du bist es, der die Herzen gesund macht. Du bist es, der nach Geist, Seele und Leib Heilung schenken kann. Du bist es, der Gemeinschaft stiftet unter uns und dadurch Heilung und Begleitung und Seelsorge geschehen kann. Danke, Jesus, wir halten uns dir hin, unsere Herzen, und bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns noch mehr erfüllst als bisher, dass wir inspiriert und geführt sind und mutig die Dinge tun können, die du uns zeigst. Mach uns zu Licht und Salz mitten in dieser Welt. Danke, Jesus. Amen.